Licht ins Dunkle, der Medizin-Podcast. Heute aus dem Hotelzimmer. Extra die Fenster zugemacht, damit es kein Licht von hinten gibt. Also für diejenigen, die mich sehen. Ich habe das beachtet. Heute erzähle ich euch was über den Unterschied zwischen der Vene und Magen-Darm-Trakt. Warum ich manche Medikamente mir in den Mund einpfeife und die anderen doch lieber in die Vene gebe. Habt viel Spaß. Licht ins Dunkle. Hallihallo, liebe Zuhörer. Heute aus dem Hotel hier in Hannover. Podcast Licht ins Dunkle. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle euch mal von meiner Woche und von meinem Dasein in meiner normalen Arbeit. Also was habe ich immer zu tun? Ich bin ja verantwortlich oder ich mache sehr viel intravenöse Versorgung. Ich lege Schläuche in die Vene und oft habe ich mit Ärzten, mit Angehörigen die Gespräche, warum muss ich Sachen in die Vene geben und kann die nicht als Tablette nehmen? Ist doch viel einfacher, ja? Und deshalb dachte ich, Mensch, machst du doch mal eine Folge Podcast und sprichst mal darüber, was eigentlich der Unterschied ist für ein Medikament, ob ich es mir in den Mund einpfeife oder ob ich es in die Vene gebe. Beides hat Vor- und Nachteile. Und ich dachte, die besprechen wir einfach. Gut, fangen wir mit Tabletten an. Wenn ich eine Tablette nehme, so. Eine Ibuprofen. Ich war irgendwo, was weiß ich, in der Kneipe. Und dann habe ich mir schön eine Binde gekippt und habe am nächsten Tag Kopfschmerzen. Und dann möchte ich eine Ibuprofen nehmen. Die nehme ich natürlich als Tablette, weil es ein bisschen schwierig wäre, mir die Ibuprofen über die Vene zu geben. So, schon allein, weil ich gar keinen Zugang habe in die Vene. Und es Ibuprofen dann nicht gibt. Und so, dann nehme ich also die Tablette, nehme ein Glas Wasser. Und schluck die runter. Und alles ist gut und die Tablette wirkt. Ist das so? Nein. Wenn ich so blöd frage, ist es wahrscheinlich nicht so. Also, welche Widrigkeiten hat denn die liebreizende Tablette zu überwinden, bis sie bei mir an der Birne ankommt und meine Kopfschmerzen weg sind? Das fängt an beim... erstens ist es genau der gleiche Weg wie bei der Verdauung. Den muss die Tablette auch nehmen, wenn ich die runterschlucke. Das heißt, ich muss sie im Mund kauen oder nicht kauen. Das kommt jetzt drauf an, auf... ob es halt eine Kapsel ist oder so. Normalerweise kaut man eine Tablette nicht und schluckt sie im Ganzen runter. Und ist nämlich kein Bonbon. Auch Bonbon sollte man übrigens nicht zerkauen. Und dann ist sie im Magen. So, die Aufgabe vom Magen-Darm-Trakt, die müssen alle funktionieren, damit die Tablette aufgelöst wird, resorbiert wird, ins Blut geht, transportiert wird und an ihren Wirkort kommt in der genügenden Konzentration. Gehen wir es durch. Wir kennen alle in der Gaststätte, wenn wir gegessen haben, den Kellner, der fragt, ob man noch ein Digestivum will. Und dann sagen wir, boah, Digestivum, ne? Nehmen wir, ist ein Krabber oder so. Die schlechte Nachricht, für die Verdauung hilft es nichts, der Verdauerli, ne? Das ist leider, gibt es da keinen positiven Nachweis. Die gute Nachricht ist, es ist einem egal, ob es einem schlecht wird. So. Also, das heißt, der Magen-Darm-Trakt muss das Medikament, die Nahrung, was ich auch immer nehme, erstmal auflösen. So, wenn er die nicht auflösen kann, dann habe ich eine Maldigestion, ne, eine Verdauungsstörung. Und genauso ist das auch mit Medikamenten. Wenn ich die also nehme, dann müssen die vollständig aufgelöst werden, zerkleinert werden, damit die überhaupt die Möglichkeit haben, aus dem Magen-Darm-Trakt in den Körper aufgenommen zu werden. Das ist schon mal das eine. Das kann gut funktionieren, das muss aber nicht gut funktionieren. Und es ist immer unterschiedlich. Das heißt, die Bioverfügbarkeit, also der Anteil des Medikaments, was tatsächlich am Wirkort, wo immer ich das brauche, das kann an einem Bakterium sein, was durch ein Antibiotikum kaputt gemacht werden soll oder an der Vermehrung gehindert werden soll. Das können die Kopfschmerzen sein, das kann meine Niere sein, die mir Harn ausscheiden soll. So, ich brauche die Konzentration am Wirkort. So, und das ist die Bioverfügbarkeit. Das ist im Magen-Darm-Trakt leider nicht immer die gleiche. Man könnte sagen, die Bioverfügbarkeit entscheidet der liebe Gott. Vielleicht entscheidet es aber auch das chinesische Restaurant, wo ich war. Oder die Fähigkeit meines Magen-Darm-Traktes gut zu funktionieren. Oder meine Schleimhaut ist zu dick, weil ich irgendwelche Ödeme habe oder Wassereinsammlung. Es kann alles Mögliche sein. Auf jeden Fall ganz unterschiedlich sein. So viel steht fest. So. Das ist also schon mal die erste Sache, die mächtig schief gehen können. Funktioniert diese Sache nicht? Klar, wir besprechen alle Organe nochmal einzeln und wir besprechen alle Organe nochmal ganz genau. So, heute ist es sehr, ich will nicht sagen oberflächlich, aber ich versuche den Zusammenhang darzustellen und nicht über eigene einzelne Körperorgane ins Detail zu gehen, sonst verliert man da den Überblick. So, aber wenn das Auflösen des Medikamentes schon nicht funktioniert, wirkt es auch nicht. So. Und wenn es nicht wirkt, dann hat es, wie gesagt, dann sind die Kopfschmerzen nicht weg. Das kann man sagen, okay, die gehen auch alleine weg. Aber es gibt halt Sachen im Körper, wenn es da nicht funktioniert, das ist ganz schlecht. Also wenn ich zum Beispiel ein Antibiotikum nehme und es wirkt nicht, weil es eben nicht richtig aufgelöst wurde und ich es deshalb wieder rauskacke, dann können sich eben die Bakterien weiter vermehren. Im schlimmsten Fall kann dann eben meine Herzbeutelentzündung sich verschlimmern und kann man sich ja vorstellen, was passiert. Das führt dann eben bis zum Herztod, logisch. Ne? Und das ist also das eine. Funktioniert das gut? Es ist alles wunderbar. Funktioniert das nicht? Ich habe ja eine Maldigestion, eine Verdauungsstörung. Grob gesprochen, allgemein gesprochen. So. Aber sagen wir mal, ey, das funktioniert total super. Ja, meine Gallensalze sind da, die Bauchspeicheldrüse sondert die Enzyme ab. Alles ist da, es wird alles aufgelöst. Ich bin auch, ich nehme das auch nicht falsch ein. Das heißt, bei Tabletten hat man ja immer noch das Problem, dass man manche Sachen, also sagen wir mal bei allen oralen Medikamenten, ich nenne die jetzt mal grob Tabletten, es können natürlich auch andere Galeniken sein. So, also ich nehme die so ein, wie es der Onkeldoktor sagt oder wie es auf der Packungsbeilage steht. Ne? Also entweder nüchtern, im genauen Zeitabstand und so, ich mache alles richtig. Ne? Und es ist aufgelöst so. Dann muss es ja auch erstmal von meinem Magen-Darm-Trakt ins Blut gelangen. Oh ja. So, weil wenn das nicht klappt, ne, dann habe ich eine Resorptionsstörung. Gibt es auch mal Resorption. Das heißt, alles funktioniert, es liegt im Darm rum, wartet auf den Zug und sagt, hier so, ich bin fertig, bin aufgelöst, könnte jetzt mal meinen Job machen, ich könnte jetzt ins Blut gehen, ja, und könnte da meine Wirkung entfalten, übrigens auch meine Nebenwirkung. Mein Medikament, was eine Wirkung hat, hat auch immer eine Nebenwirkung, das ist ein Fakt. Und aber dann funktioniert es nicht, ne? Weil ich krank bin, weil ich eben statt Wasser in den Beinen eine verdickerte Schleimhaut habe, weil ich künstlich beatmet bin. Es gibt tausende Gründe, warum das nicht funktioniert, aber es gibt das Phänomen, dass ich eben die Nahrung nicht resorbieren kann. Wenn ich die Nahrung nicht resorbieren kann, dann bleibt die im Magen-Darm-Trakt und funktioniert dann entweder als Abführmittel, ja, und ich bekomme Durchfall oder wird einfach ausgeschieden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden Fall gibt es dann keine Wirkung im gesamten Körpersystem. Ganz schlecht. Und damit auch keine Bioverfügbarkeit, logischerweise. Also ihr seht schon, wenn ich ein Medikament oral zu mir nehme, dann kann das sehr bequem sein, es geht schnell, meistens ist es auch billiger, es hat keine große Hürde. Ne? Ich gehe in die Apotheke, gehe das Rezept hin, die geben mir die Tabletten, die Trachees, was auch immer. Ne? Es gibt, und ich schluck die, wird aufgelöst und die Wirkung ist da. Hurra! Oder eben auch nicht. Oder eben auch nur vermindert. Und bei manchen Arzneimitteln ist es wirklich wichtig, dass die komplette Konzentration im Blut da ist. Ansonsten gibt es eben keine Wirkung oder eben nur eine abgemilderte Wirkung. Und manchmal ist eine abgemilderte Wirkung auch schon eine Wirkung, die gar nicht mehr funktioniert. Weil dann eben die Bakterien nicht sterben. Und bei richtig wichtigen Sachen, wenn man zum Beispiel eine Antibiose nimmt, ne, so, also sagen wir mal bei Patienten, die Herzentzündung haben. Ich habe hier mit dem Herzzentrum in Duisburg arbeite ich gut zusammen. Da versorgen wir die Patienten gemeinsam, wenn die dann von der Klinik mit ihrer Infusion wieder nach Hause wollen, dann ja, ist das halt ein Teil von meinen Jobs, das alles zu organisieren, dass der Katheter in der Vene ist und in der Vene bleibt und das in die auch tatsächlich in die Vene gegeben kann, weil die sich natürlich nicht drauf verlassen würden, das als Tablette zu machen, weil es dann reicht, wenn sich in der sogenannten Bioverfügbarkeit was verändert und eben ein Teil des Medikaments nicht wirkt, sondern ausgeschieden wird, im Magen-Darm-Trakt liegen bleibt, ne, oder verzögert abgegeben wird. Auf jeden Fall habe ich dann den Wirkspiegel nicht zu jeder Zeit so, wie ich ihn brauche. Dann kann die ganze Sache eskalieren, was beim Herzen eine blöde Idee ist. Übrigens ist das auch in allen anderen Organen eine blöde Idee. Ne? So eine Hirnentzündung ist auch doof. Genau. Also eine Tablette oder Nahrung, die im Magen-Darm-Trakt, wie es der natürliche Weg eigentlich ist, resorbiert werden soll und aufgelöst werden soll, hat einige Hürden zu überwinden, bis er überhaupt erstmal im Blut ist. Der Vorteil, wenn ich jetzt aus Versehen was falsch nehme, ist natürlich, man kann, wie heißt es so schön, den Magen auspumpen. Man könnte also bei einer versehentlichen Annahme schnell zum Arzt gehen und könnte sagen, ach du meine Güte, ich habe jetzt aus Versehen 4 Tabletten genommen, weil ich mich verzählt habe, weil ich irgendwie, 4 genommen habe. Ist ja egal warum. Und dann kann man da noch Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass dieser ganze Weg bis in die Blutbahn sich vollendet, ne? Und man kann es rauskotzen. Man kann den Finger in den Hals stecken oder man kann ein Medikament bekommen, dass man sich den Finger nicht in den Hals stecken muss, dann kotzt man von ganz alleine. Es geht. Wenn das jetzt so ist, wie ich es erzählt habe, wäre es dann denn eigentlich nicht viel besser, alles, ja, wirklich alles, in die Vene zu geben? Nein. Also, was habe ich denn für Vorteile, wenn ich ein Medikament in die Vene gebe? Die Bioverfügbarkeit, wenn ich ein Medikament in die Vene gebe, ist immer bei 100%. Das ist ein Vorteil, aber ihr habt ja schon gehört, was ich da über Nebenwirkungen gesagt habe. Es kann genauso gut ein Nachteil sein. Das heißt, dass ich in die Vene gebe, ist drin. So. Es gibt Medikamente, die kann man antagonisieren. Man kennt das ja von Drogen mit Naloxon oder verschiedenen anderen Sachen, von Narkotika, will ich jetzt nicht genau drauf eingehen. Aber es geht. So, aber es geht nicht immer. Und vor allem ist es dann gegeben, drin, wird verstoffwechselt und entfaltet erstmal seine Wirkung. Ne? Nichts mit rauskotzen, nichts mit Durchfall haben und Glück haben, sondern Vene ist Vene. Der zweite Nachteil ist, also in dem Fall ist ja der Nachteil auch ein Vorteil, ich habe eine Bioverfügbarkeit von 100%, es wird wirken, so. Und das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, wenn ich was Falsches gebe, wird es auch wirken. So, ist nichts mit Magen auspumpen. Aber was brauche ich dazu? Ich brauche einen venösen Zugang. So, und da geht es schon los. Wir kennen das vielleicht vom Blutnehmen. Das ist schon manchmal schwierig, wenn ich schwierige Venen habe. Dann findet man den nicht, dann findet man die Vene nicht. Wenn man jetzt aber eine Antibiose braucht, ja, dann muss man ja beachten, dass so ein Medikament, was ich in die Vene gebe, ein bisschen komplizierter ist, als wenn ich ein bisschen Blut nehme. Nichts gegen Blut abnehmen, ist eine wichtige Sache. Aber wenn ich was in die Vene gebe, dann hat das einen pH-Wert meistens, der anders ist als der pH-Wert vom Blut. Es hat eine Osmolarität, also die Fähigkeit, Wasser zu binden, die anders ist als die vom Blut. Es gibt da verschiedene Sachen zu beachten und nicht jede Vene ist gleich dick und führt pro, sagen wir mal, Kubikzentimeter, pro Würfel Blut oder die gleiche Anzahl von Bluteinheiten, sag ich mal, an der gleichen Stelle mit sich. Es gibt also kleine Dünnvenen, die kann ich für ein Blutabnehmen bestimmt nehmen, wenn ich da ganz vorsichtig bin, ja. Aber ich kann da nicht sämtliche Medikamente in so eine kleine Vene geben. Das heißt, ich brauche dann eigentlich eine Vene, die größer ist. Eigentlich, wenn ich ganz sicher gehen will, brauche ich die Vene, die direkt ins Herz geht. So. Und das ist im Übrigen oftmals mein Job, dass ich genau solche Katheter lege. Auch übrigens hier in Hannover, wo ich gerade bin, habe ich eine Patientin, die genau so einen Katheter braucht. Das heißt, um das kurz zu skizzieren, ich muss dann mit dem Ultraschallgerät erscheinen. Mit dem Ultraschallgerät muss ich dann eine Vene suchen, in dem Fall der Oberarm, die dick genug ist, ja, die so eine Kapazität hat, dass ich da so einen Katheter überhaupt einführen kann. Also ich brauche schon mal ein Ultraschallgerät. Kein billiges Unterfangen. Dann brauche ich die Ausbildung dazu. Ja, also das heißt, die Patientin möchte jetzt nicht in die Klinik gehen, um sich so einen Katheter legen zu lassen, was natürlich das Einfachste wäre. Die machen das routinemäßig, dann ist das eine schnelle Sache. Und die haben natürlich auch, die Umgebung ist so, ne? Also das Licht, das Bett und so weiter. Das ist, wenn man das zu Hause macht, ist es alles ein bisschen komplizierter, weil das Bett meistens nicht hoch und runter zu fahren ist. Der Arm kann nicht fixiert werden, ist schwieriger. Die Umgebung ist nicht so steril wie in einem Operationssaal oder wie in der Radiologie, in der Intervention, wo das sonst gelegt wird, meistens. Aber egal, geht schon, kann man machen. Aber man braucht jemanden, der so einen Katheter legen kann. Dann muss die Vene identifiziert werden. Man braucht eigentlich eine zweite Person, die steril anreichen kann, ne? Weil wenn ich das jetzt lege, dann habe ich einen sterilen Kittel an und ich habe sterile Handschuhe an. Ich muss das ganze Gebiet steril abdecken um den Oberarm. Ich muss das Ultraschallgerät steril einpacken und dann kann ich überhaupt erstmal anfangen, diesen Katheter zu legen und einen venösen Zugang zu haben. Also ist nicht ganz unkompliziert. Ungefährlich ist es auch nicht, aber es hat natürlich Riesenvorteile. Wenn wir das also alles gemacht haben, so. Patienten ist abgedeckt, wir haben alles sauber gemacht, ist desinfiziert und ich habe mit dem Ultraschallgerät eine Vene identifizieren können, meistens nämlich die Basilika, aber es gibt auch die Brachialis oder die Cephalica. Das sind so drei Venen, die man da gut punktieren kann. Und das Ende des Katheters ist das Herz. Ne? Das heißt, man hat dann, man muss den Katheter, wenn es jetzt dieser zentrale Katheter werden soll, wo man tatsächlich alle Medikamente eigentlich geben kann, die man auch im Krankenhaus kriegt, die also möglich sind, in die Vene zu geben, dann ist der beste Applikationsort, der Ort, das abzugeben, direkt vorm Herz. Also schiebt man dann unter besonderer Technik, das heißt, man macht das eine Position, dann schiebt man dann Draht rein, dann macht man die Nadel über den Draht raus, der Draht liegt in der Vene, über den Draht schiebt man dann den Schlauch und da muss man ja gucken, wo der liegt, weil man kann ja in der Klinik, in der Radiologie kann man ein Röntgenbild machen, so habe ich auch gelernt, dann macht man halt klick, 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 klick und dann sieht man immer, wo der Katheter ist und dann guckt man, wo das Herz ist und dann weiß man das. Im Kinderzimmer oder im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer oder zu Hause hat man jetzt meistens kein EKG-Gerät stehen, habe ich ganz selten, treffe ich das an. Insofern müssen wir uns da anders behelfen, wir müssen es halt mit EKG machen, das ist jetzt auch kein Problem, aber man braucht eine größere Fläche, man muss also nicht nur an den Arm kommen des Patienten, sondern man braucht auch noch die EKG-Ableitung, ist also ein bisschen schwieriger und die zweite Person, die einem hilft, muss nicht nur fähig sein, einen sterile Tupfer anzureichen, sondern muss sich auch mit der EKG-Anlage auskennen und man macht das dann als Team. Genau. Und dann kann man praktisch am EKG sehen, wo der Schlauch ist und schiebt dann diesen Schlauch so ein kleines bisschen in das Herz rein, in den Vorhof. Ja, dann, das sieht man dann sehr gut am EKG. Das Ultraschallgerät misst das auch ganz genau, selbst von alleine, selbst wenn ich gar nicht wüsste, wie das funktioniert, würde das dieses Gerät zumindest selbst sagen, jetzt bist du im Herzen, bist du zurückziehen und dann ist man da direkt an der richtigen Stelle. So. Also, es geht. Der Vorteil dann ist selbstverständlich, dass ich die Medikamente, die ich geben will, sehr gut berechnen kann. Ja, also ich kann erstens parenterale Ernährung geben, das heißt, ich kann den Patienten ernähren, wenn der Magen-Darm-Trakt nicht gut arbeitet. Das haben wir, ihr habt das ja gesehen, als ich Lena Riebel im Gespräch hatte, wie schwierig das ist, Patienten mit Long-Covid, Impfschäden, MECFS zu ernähren, weil die manchmal wirklich gar nichts im Magen-Darm-Trakt vertragen. Da braucht man einen vernünftigen, einen sehr guten intravenösen Zugang. Das muss jetzt nicht der Katheter sein, den ich lege. In der Klinik gibt es da noch andere Möglichkeiten. Aber man braucht einen sehr guten intravenösen Zugang, der lange liegen kann. Und dann kann man die parenterale Ernährung. Parenteral bedeutet unter Umgehung des Magen-Darm-Traktes direkt in die Vene. Das heißt, die ist schon so aufgespalten, wie es sonst der Magen-Darm-Trakt machen würde. Ich gebe das direkt in die Vene. Dann verteilt sich es im Körper. Also über die Vene, dann geht es ins Herz, dann geht es durch den Lungenkreislauf, dann geht es in die Arterie und die verteilen es dann. Und dann kann der Patient sozusagen ernährt werden, auch wenn der Magen-Darm-Trakt nicht gut funktioniert. So. Meistens macht man das dann so, dass man das ein bisschen aufteilt. Man gibt den Großteil in die Vene und versucht aber den Magen-Darm-Trakt trotzdem noch ein bisschen über ihn selbst, also über den Magen-Darm-Trakt zu ernähren mit wenig Nahrung, dass er sich erholen kann, dass sich das Darmmikrobiom wieder aufbaut. Ist ein weites Feld, ist nur grob skizziert. Aber so wird das häufig gemacht, genau. Also, Riesenvorteil für die intravenöse Variante, aber eben auch eine Variante, die man nimmt, wenn die ursprüngliche Variante, nämlich Essen und Trinken, nicht mehr funktioniert. So, bei der Anaphylaxe ist es so, dass man häufig primär gar nicht ausprobiert, mit oraler Medikation, mit Tabletten, die man schluckt, ja, zu arbeiten, weil es relativ klar ist bei manchen Krankheitsbildern, dass es wirklich so exakt dosiert werden muss. Weil gebe ich zu viel, ich könnte jetzt sagen, ja, dann nimmst du immer gleich 5 Tabletten, ja, so, dann habe ich immer genug da und alle Bakterien sterben, stimmt, könnte ich machen, dann wirkt es aber giftig, ne? Das heißt, ich kann nicht einfach so viel Tabletten nehmen, dass ich immer genügend Spiegel in meinem Blut habe, dann hätte ich ja auch eine Spitze, wenn ich also alle 5 Tabletten nehme, dann wirkt es giftig, darf ich also nicht machen. Wenn ich aber zu wenig Spiegel habe, wenn ich also zu wenig Tabletten nehme oder die nicht wirken, nicht aufgelöst werden können, ich die zu schnell rauskacke oder kotzen muss, wirken sie gar nicht, dann habe ich ein Gap, dann habe ich eine Lücke und dann kann sich meine Krankheit, welche auch immer ich brauche, welche auch immer ich habe, deutlich verschlechtern oder ich kann Resistenzen entwickeln im Fall von Bakterien, die dann sagen, ja, habe ich jetzt so lange ausgehalten, das Antibiotikum war ja eh nicht genug da und jetzt kann es mir gar nichts mehr ausmachen, ne? So, das ist dann also davor und Nachteil, genau. Und was ich dann auch wieder brauche, ich brauche, wenn ich das in die Vene gebe, eigentlich immer eine Versorgung. Ne? Das geht also, kann ich nicht alleine machen. Ich brauche jemand, der die Infusion anhängt. Ich brauche eine sehr gute Apotheke, die Infusion herstellt. Ne? Wenn die individuell hergestellt wird, braucht die Apotheke ein Sterillabor. Also wirklich hocheffizientes Labor, wo die Nahrung speziell hergestellt wird unter hochsterilen Bedingungen. Ne? So. Und das heißt, die Versorgung beginnt mit der Anlage des Katheters. Ich habe einen Schlauch im Arm, ich habe einen Schlauch in der zentralen Vene vorm Herzen. Ob das jetzt ein Port ist, Hickman-Katheter, Provia-Katheter, zentraler Venenkatheter, den man von Intensivstationen kennt, der also im Hals oder in der Subclavia unter der Schulter eingeführt wird oder eben wie meine über den Oberarm. Das ist Punkt 1. Danach brauchen Sie aber eine Versorgungsstruktur zu Hause. Es bleibt also aufwendig. Klar, Bioverfügbarkeit 100% ist eine super Sache. Ich kann mich ernähren, auch wenn mein Magen-Darm-Trakt nicht funktioniert, auch eine super Sache. Aber ich brauche über die gesamte Zeit ein Team. Das kann auch die Familie sein. Ja? Also ich habe die Familie noch nie, sagen wir mal, in irgendeiner Form mit einer schlechten Versorgung erlebt. Meistens ist es so, dass die Familie sich total super, super viel Mühe gibt. Ja? Und ich sehr, sehr gerne Patienten versorge, wenn sich die Familie drum kümmert. Ich bin der Backup oder eine Kollegin von mir ist der Backup. Wir sind immer ansprechbar, wir fahren hin, wir machen dann auch die Verbandswechsel. Also alle Sachen, wo man tatsächlich eine spezielle Ausbildung braucht, bleiben bei uns. Aber das tägliche Arbeiten, ja, das kann man mittlerweile sehr, sehr gut delegieren. Da kann man sehr gut einweisen. Man kann die Patienten, die Angehörigen, die Freunde, die Eltern, die Kinder, die Schwestern, die Ehepartner sehr gut anleiten und der Patient ist eigentlich genauso gut versorgt, als wenn es einen Pflegedienst macht. Nicht, dass der Pflegedienst so schlecht macht, das nur einfach mittlerweile mit diesen Sachen, die man da anwenden kann, mit den Medical Devices, mit den Medizinprodukten, die es da gibt, die sind so gut mittlerweile, muss man einfach sagen, man kriegt das zu Hause hin. Es ist möglicherweise nicht kein Problem, natürlich ist es ein Problem, natürlich muss man die Versorgung stemmen, aber es ist auf jeden Fall machbar, ja. Man kann das zu Hause durchführen und insofern hat man, um jetzt mal zum Ursprung zu kommen, zwei, es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr Zugangswege, aber jetzt die zwei, mit denen ich zumindest in meinem Beruf sehr, sehr häufig zu tun habe, ist einmal die orale Applikation. Das heißt, ich mache irgendwelche Medikamente schluckig, ja, und dann wirken sie mit dem Nachteil, dass die Bioverfügbarkeit, der Anteil des Medikaments, was ich geschluckt habe, im Blut nie genau vorhersagen kann, weil ich nie genau weiß, wie exakt mein Magen-Darm-Trakt funktioniert. Und es geht tatsächlich um die exakte Funktionalität, die unterschiedlich ist. Wir kennen das alle, ne? Mal hat man Aufstoßen, mal hat man Durchfall, mal hat man Blähung und so. Das ist der Magen-Darm-Trakt. Da ist eben nicht dafür gebaut, dass ich das genauso exakt dosieren kann wie eine Infusion. So. Der Vorteil ist, es ist einfach, ich kann die Tablette nehmen, ich kann genauso gut allergisch reagieren im Übrigen, das ist da kein Vor- oder Nachteil, aber ich brauche keinen Pflegedienst, ich brauche keine Angehörigen, die sich um mich kümmern, ich kann es normalerweise selber nehmen. Ja, gut. Nachteil habe ich mehrmals erwähnt. Brauche ich eine sichere Versorgung oder funktioniert mein Magen-Darm-Trakt nicht, weil ich eine Krankheit habe, die sich auf den Magen, sag ich mal, schlägt, ja, die Aufspaltung der Nahrung verändert, verhindert, verzögert oder die Resorption oder den Transport oder, ne? Das heißt, ich muss das mal aufspalten, dann muss ich es transportieren innerhalb des Magen-Darm-Traktes an die richtige Stelle. Dann muss es vom Magen-Darm-Trakt erstmal durch die Schleimhaut resorbiert werden. Dann muss es über einen speziellen Kreislauf durch die Leber, ja, Fortaderkreislauf heißt es dann, in der Leber wird dann eben die Giftstoffe ausgeschieden, die anderen kommen in die Vene, in den Körper, können dann verwertet werden. Aber es gibt zum Beispiel die Gallensalze, die werden aus dem Darm zurückresorbiert, die werden wiederverwendet, gehen über den Fortaderkreislauf, werden die wieder zur Verdauung genutzt. Also es ist, ich habe es glaube ich schon mehrmals erwähnt, dass die Leber mein Lieblingsorgan ist und so. Darf ich meine Lunge nicht sagen, aber es ist wirklich ein Phänomen, was die alles kann. Ne? Also die entgiftet uns. Es gibt übrigens auch Medikamente, die sofort wieder ausgeschieden werden. Naloxon zum Beispiel, das Gegengift gegen Morphin. Wenn ich das schlucke, dann wird es in der Leber sofort und auf der Stelle wieder ausgeschieden. Ich kann also den Trick anwenden, wenn ich das so will, dass ich einem Patienten Morphin gebe und ich will die Wirkung im Blut erhalten, aber die Nebenwirkung von Morphin, die unter anderem auch im Magen-Darm-Trakt ist, dass ich nicht gut kacken kann, dass der Gallengang, der Sphinkter blockiert ist, das kann ich antagonisieren. Ich kann also den Magen-Darm-Trakt schützen vor der Wirkung vom Morphin, indem ich das Naloxon gebe, aber im Blut die Wirkung erhalten, weil das Naloxon gar nicht ins Blut kommt. Es wird gleich Magen-Darm-Trakt resorbiert. Die Leber sagt, nee, du kommst ja nicht rein. Das ist hier wie im Berghain, du kommst ja nicht rein. Du gehst sofort raus. Und dann wird es wieder ausgeschieden. Insofern hat der Patient keine Schmerzen. Jetzt ganz grob gesprochen, ist natürlich ein bisschen komplizierter. Aber im Prinzip ist es schon so. Und die Nebenwirkungen im Magen-Darm-Trakt sind zumindest sehr stark abgemildert. Ne? Und genau. Über den Fortaderkreislauf und die Wirkung der Leber werden wir uns nochmal gesondert unterhalten. Über die Wirkung und die Aufbau vom Darm gibt es super Sachen. Da kennt ihr ja, da gibt Bücher, Darm mit Charme und so weiter. Fantastisch, kann man unbedingt lesen. Aber in Verbindung mit Pharmakologie, grob gesprochen, einfach gesprochen, dass es jeder versteht, das ist ja das Anlegen von Licht ins Dunkle. Mann, da hoffe ich, dass ich euch helfen konnte. Schreibt mir Kommentare, schreibt mir, ihr habt verstanden, schreibt mir, ihr wollt gerade was diese Stofftransporte betrifft, mehr wissen. Die Funktionsweise vom Magen-Darm-Trakt hatten wir ja schon speziell mit ECFS, mit Dr. Onimus. Ja, jetzt nochmal im Unterschied für Medikamentenaufnahme als Tablette oder als Infusion. Mache ich gern nochmal. Ist mein Daily Bread, mache ich andauernd. Meine tägliche Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Ansonsten, hey, bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Euer Jan. Ciao.